Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum ersten Freitag im Dezember 2010. Ich lese heute in der EML aus dem Klassiker Zeitgenössinnen von Nicolas Edmond Rétif de la Bretonne, den ersten Teil von Der Weg des Lasters.
Principis obstac, sagt Ovid, widerstehe dem Anfang des Bösen. Indem ich meiner Gewohnheit folge, nur wahre Begebnisse zu erzählen, wird diese Novelle vielleicht weniger pikant werden, als ich sie sonst hätte machen können, denn die Steigerungen des Wahren lassen sich oft nicht mit derselben Genauigkeit abstufen wie die des Wahrscheinlichen. Aber der Leser wird dadurch einen anderen Vorteil haben. Er wird herausfühlen, dass man häufig bei diesen Steigerungen nicht stehen bleiben darf und dass in der Wirklichkeit Umstände eintreten können, die bewirken, dass ein Mensch, der seinen Untergang zueilt, oft nach dem ersten Schritt gleich in den Abgrund stürzt. Ganz so wird es der Heldin dieser Geschichte indessen nicht ergehen. Sie geht allmählich zugrunde. Aber ich muss gestehen, dass sie meinem Zweck nicht ganz so dient, wie ich es gewünscht hätte. Ich hatte mir vorgenommen, ein Bild zu entwerfen, das Eltern und Kindern gleich nützlich hätte sein können, indem er beide über die Schliche der kleinen Mädchen aufklärte, über die Fallen, die diesen von den Lüstlingen gestellt werden, und über die grausame und verächtliche Behandlung, die sie nach ihrem Falle zu erleiden haben. Das ist mir nicht ganz gelungen. Ich hätte meine Fantasie zu Hilfe rufen können, aber dann wäre es besser gewesen, gleich von A bis Z eine Geschichte zu erfinden, was gegen meine Absicht verstoßen hätte. Diese Vorrede ist etwas lang. Sie war aber nötig, um der Kritik böswilliger von vornherein den Stachel zu nehmen und nicht diejenigen gegen den Verfasser einzunehmen, die ihm wohlwollend gegenüberstehen. In einer der beiden Rue du Plâtre zu Paris, ich weiß nicht mehr in welcher von beiden, wohnte eine sehr hübsche Person namens Elise Raidit, ein sehr talent- und verdienstvolles junges Mädchen. Sie hatte viel Leid erfahren und musste, nachdem sie mehrere sehr gute Partien ausgeschlagen hatte, sich damit abfinden, entweder alte Jungfer zu werden oder eine sehr gewöhnliche Ehe einzugehen. Sie glaubte, sich für Letzteres entschließen zu müssen. Der Mann, dessen Antrag sie annehmen wollte, hatte eine junge Nichte, die er aufzog. Sie war 14 Jahre alt und von sehr sinnlichem Äußeren. Der Onkel schlug Elise vor, seine Nichte, Fanchonette Getty mit Namen, zu sich zu nehmen, um sie zu erziehen. Elise nahm dieses Amt an. Fanchonette zog also zur künftigen Frau ihres Onkels, und in wenigen Tagen verband die beiden jungen Mädchen eine innige Freundschaft. Das dauerte 3 Jahre, das heißt, solange die kleine Fanchonette mit dem lachenden Munde, dem Stupsnäschen und dem herausfordernden Blick noch ein Kind war. Elise war so unvorsichtig gewesen, bei sich einige Freunde des Mannes zu empfangen, dem sie eines Tages angehören sollte, und sah auf diese Weise mehr Männer bei sich, als es einem Mädchen ihres Alters und ihres Standes, das mit einer alten Mutter allein wohnte, erlaubt ist. Für Fanchonette war das ein großes Unglück. Sie war an und für sich schon zu lebhaft, anziehend und kokett und hatte schon im Hause ihrer Eltern zu viel Freiheit gehabt. Man begegnet in der Pariser Gesellschaft nur allzu oft zynischen Männern, die es sich zur Aufgabe machen, ihre Sittenverderbtheit selbst den Unschuldigsten beizubringen. Sie suchen sich dazu besonders junge Mädchen aus und verlangen von ihnen, wenn sie mit ihnen allein sind, allerlei Unzüchtigkeiten. Aus Unerfahrenheit und Unschuld oder durch kleine Geschenke verführt, geben die Mädchen sich dazu her und gehen dann zu allerlei Berührungen über, die, ohne gerade verbrecherisch zu erscheinen, die Vorläufer der größten Zügellosigkeiten sind. Man muss in Häusern, wo man gezwungen ist, viele Leute bei sich zu sehen, die strengste Beaufsichtigung der kleinen Mädchen walten lassen und hauptsächlich auf die Männer Acht geben, die sich ihnen nähern, besonders wenn sie ein angenehmes Äußeres haben. Man darf auch nicht so verfahren wie ein Handwerker, den ich kenne, der im Übrigen durchaus ehrenwert war und der seine beiden allerliebsten Töchter im Alter von 10 und 12 Jahren seine Arbeiten zu den Kunden tragen ließ. Sie wurden des Öfteren belästigt, ohne aber darüber zu sprechen. Erst als sie älter waren und wieder mal ein Kunde Gewalt anwenden wollte, um bei ihnen etwas zu erreichen, erzählten sie, was ihnen fast täglich passierte. So war es auch Fanchonette ergangen. Ihr Vater war, wenn ich nicht irre, Schwertfeger und sandte seine Tochter stets zu den Kunden, die sich gegen sie Freiheiten erlaubten, über die sie nicht weiter sprach, weil sie sich dagegen sträubte und dachte, dass alle Männer so mit den Mädchen umgingen. Sie war also schon verdorben, als sie Elise anvertraut wurde. Leider sollte dieses neue Heim sie in ihren ersten Ansichten bestärken. Sie sah viele Männer bei der Herrin des Hauses und fand es ganz natürlich, dass alle ihr den Hof machten. Es war vielleicht nicht einer unter allen diesen, der sich nicht schon in petto vorgenommen hatte, eines Tages diese zarte Blume zu pflücken. Mit 16 Jahren war Fanchonette, wenn nicht schön, so doch so hübsch, dass sie selbst über Schönheiten den Sieg davontrug, da ihr Gesicht dem Geschmack unserer Zeit für unregelmäßige, aber doch reizvolle Züge entsprach. Der erste, der ihr bestimmte Anträge machte, war ein Student der Medizin, ein strammer Bursche, der von Gesundheit strotzte und wie die meisten der jungen Männer von heutzutage schamlos, unverschämt und spöttisch war. Er war der intimste Freund des ersten Geliebten, Elisens, und hatte geheime Absichten auf diese, die er sicherlich, wenn er ihren Charakter besser gekannt hätte, schnellstens aufgegeben haben würde. Demgemäß machte er ihr eifrigst den Hof, fiel aber glänzend bei ihr ab, und Elise nahm sich vor, in Zukunft den schönen Worten der Männer etwas weniger zu trauen. Ihre Zurückhaltung nahm dem Großtour jede Hoffnung, und so beschloss er denn, sich an Fanchonette schadlos zu halten, die weniger erfahren war. Aber es war schwer, sie allein unter 4 Augen zu sprechen. Er machte täglich seinen Besuch im Hause und suchte das junge Mädchen durch sein tadelloses Benehmen zu bestricken. Es konnte nicht ausbleiben, dass sich ihm schließlich doch einmal eine günstige Gelegenheit bot. Eines Tages war Elise ausgegangen, und der Student fand Fanchonette allein zu Hause. Er fing an, ihr Komplimente zu machen, die der Eitelkeit der Kleinen schmeichelten. Sie lächelte ihm zu und spielte die große Dame, indem sie Haltung und Manieren ihrer zukünftigen Tante annahm. Im Grunde war sie es zufrieden, einen Verehrer dieser Art zu haben, denn d'Este, das war der Name des Studenten, stellte alle anderen Besucher Elisens in den Schatten. Er beherrschte sie und unterwarf sie sich durch seine imponierende Haltung, oder machte sie durch seine beißende Ironie lächerlich. Das sind aber gerade die Männer, die die Frauen gern haben. Als er sah, dass er angenehmen Eindruck gemacht hatte, wagte er eine ziemlich leichtfertige Erklärung, die von kühnen Liebkosungen begleitet war. Fanchonette stieß ihn zurück, aber so schwach, dass er daraus erkennen konnte, sie verlange nichts Besseres, als ihm nachzugeben. Die Dinge gingen daher bei diesem ersten Tête-à-Tête so weit, als es möglich war. Am nächsten Tage machte d'Este ihr ein Geschenk. Er begegnete Fanchonette auf der Treppe, als sie gerade vor ihm zu Elise hinaufgehen wollte. Er umfasste ihre Hüften und sagte zu ihr, »Wie schön sind sie gewachsen!« Die Kleine drehte sich um, und er raubte ihr einen Kuss. Sie errötete und wollte sich losmachen. D'Este, der in ihren Augen keine Strenge sah, legte ihr einen sehr hübschen Schmuck um den Hals und sagte zu ihr, »Teure Fanchonette, tragen Sie dieses zum Andenken an mich.« »Ich trage es nicht.« »Doch, es muss sein. Was wird Fräulein Redit dazu sagen?« »Was sie will. Hat sie nicht auch von ihren Geliebten Geschenke angenommen? Glauben Sie, dass sie von allen ihren Besuchern nichts erhält? Nur merken Sie es nicht, denn sie ist schlauer als sie.«
»Dann darf ich es auch tun. Ich werde ihr Geschenk gut verschließen, damit sie es nicht sieht.«
»So ist's recht, teure Fanchonette.« So nahm sie also das erste Geschenk des Verführers an. D'Este küßte sie noch einmal und ließ sie dann vorangehen. Er selbst folgte einen Augenblick später nach. In Elisens Gegenwart nahm der Verführer sich zusammen und stellte sich, als ob er nur ihretwegen gekommen wäre. Elise beging einen großen Fehler. Sie hatte mit ihrem ersten Geliebten gebrochen und durfte daher dessen Freunde nicht mehr empfangen. Aber so sind die Frauen. Sie sehen in den meisten Fällen falsch. In einer Anwandlung unangebrachten Ehrgefühls fuhr sie fort, die Freunde des Mannes zu empfangen, den sie hinausgewiesen hatte, nachdem sie nicht mehr hoffen konnte, seine Frau zu werden. Ohne es sich selbst einzugestehen, handelte sie wahrscheinlich so, um ihn zu kränken, aus Eigenliebe und kleinlicher Rachsucht. Motive, die uns automatisch leiten, ohne dass wir uns genau Rechenschaft davon geben. Die Besten lassen sich oft von Rachsucht leiten, obwohl sie behaupten und sogar glauben, sie fühlten keinerlei Zorn gegen den Menschen, der sie beleidigt hat. Man soll niemandem Böses tun, und wäre es auch nur einer unschuldigen Taube, denn früher oder später wird man darunter zu leiden haben. D'Este hatte also sein Auge auf Fanchonette geworfen, und da er sich auf dem besten Wege zum Erfolg sah, zähmte er seinen zänkischen Charakter, um sich bei Elise einzuschmeicheln. Dieser Mensch verfolgte eine Politik, wie man sie oft bei solchen Spottgeistern findet. Niemals zu viel den Frauen nachgeben, die man gewinnen oder für seine Zwecke ausnützen will. Im Gegenteil, stets über sie eine Art Überlegenheit bewahren, um sie beherrschen und in Abhängigkeit halten zu können. Diese gefährlichen Charaktere wollen als Geliebte nur eine Sklavin und finden deren, selbst in unserer Zeit, so viel sie nur wollen. Haben sie aber genug von einer Frau und liegt es in ihrem Interesse, ihrer zu schonen, dann werden sie unterwürfig und glatt, wie der Philind Molières oder der Hickman Richardsons. Diese Haltung beobachtete D'Este jetzt auch Elisen gegenüber, die davon entzückt war und sich bereits überlegte, ob sie ihm nicht ihr Herz schenken sollte. Zum Glück erinnerte sie sich aber bei Zeiten ihres ersten Entschlusses, bei dem zu beharren, sie sich vornahm. So standen die Sachen, als der frühere Geliebte Elisens sie eines Tages durch D'Este dringend um eine Unterredung bat. Er bestand so sehr darauf, dass sie nicht glaubte, sie ihm verweigern zu dürfen. Sie verlangte aber, dass ihr gemeinschaftlicher Freund und Fanchonette derselben beiwohnen sollten. Als aber der Unbeständige erschien, verlangte er, mit ihr unter vier Augen zu sprechen. D'Este setzte es durch, dass Elise sich damit einverstanden erklärte, sofern die Unterredung in demselben Zimmer am äußersten Ende in der Fensternische statthaben könnte. So geschah es. Und dort stellte der Ungetreue der Verlassenen den sonderbarsten und beleidigendsten Antrag, nachdem er ihr in einer langen Einleitung zu beweisen gesucht hatte, er sei gezwungen, eine reiche Frau zu heiraten, die sein Onkel für ihn bestimmt habe. Er fügte hinzu, dass er nichts für seine zukünftige empfände, und wenn ihre Herzen noch füreinander schlügen, dann würden sie noch glücklich sein können.
»Inwiefern glücklich?« unterbrach ihn Elise naiv.
»Gewiss glücklich. Ich werde großen Reichtum haben. Durch meine Heirat erhalte ich das Vermögen meines Onkels und das meiner Frau. Ich will meinen Reichtum mit ihnen teilen.«
»Mit mir?«
»Ja, sie sollen der einzige Gegenstand meiner Liebe bleiben. Wir werden fortfahren, uns zu sehen, und ich werde dafür Sorge tragen, dass ihre Mittel...«
»Halten Sie ein, mein Herr!«
unterbrach ihn Elise, die endlich begriff.
»Kein Wort weiter. Sie hatten nicht nötig, Ihre Wortbrüchigkeit und Ihren falschen Eiden noch diese gemeine Beschimpfung hinzuzufügen. Gehen Sie, sonst halte ich mich nicht mehr vor Fanchonette und Ihrem Freunde zurück. Hinaus!«
Während dieser Unterredung hatte D'Este eine andere mit Fanchonette. »Ich bringe Ihnen eine gute Nachricht«, hub er an. »Fräulein Redite wird nicht Ihre Tante werden.«
»Wieso?«
»Es werden andere Vereinbarungen getroffen werden.«
»Oh, bitte erzählen Sie!«
»Ihr erster Geliebter wird sich verheiraten. Da er indessen durch diese Heirat sehr reich werden wird und Elise immer noch liebt, so schlägt er ihr jetzt vor, er wolle sie als seine Mätresse unterhalten. Wie scheint, willigt sie ein, denn wenn sie nicht wollte, würde die Unterhaltung wohl etwas stürmischer sein.«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Mein Freund wird eine Witwe heiraten, die sein Onkel für ihn bestimmt hat. Er liebt sie nicht und wird daher Elisen, die er liebt, wie seine Frau behandeln. Er wird ihr alles geben, was sie verlangt, und sie wird seine Mätresse sein.«
»So etwas ist also möglich?«
»Natürlich, in Paris gibt es wenigstens 10.000 kleine Haushaltungen dieser Art.«
»Ah, das wusste ich nicht.«
Also, meine reizende Fanchonette, da ich ungefähr in der gleichen Lage bin wie mein Freund, so werden wir es auch so machen müssen. Sie werden meine kleine Frau, und ich werde sie von Herzen lieb haben.
Wie stürmisch Sie sind! Oh, ich bin noch viel zu jung, um an so etwas zu denken, und dann darf ich auch so ohne weiteres nicht über mich verfügen. Ich werde mich beraten.
Fragen Sie niemand darüber um Rat. Solche Sachen müssen geheim bleiben. Ich würde Ihnen zürnen, wenn Sie darüber sprechen. Die Sache ist erlaubt, sie geschieht überall, davon können Sie sich überzeugen, wann Sie wollen, aber man spricht nicht davon.
Schön, schön. Und ich kann Ihnen vertrauen?
Gewiss, ich liebe Sie, und der Geliebte sorgt stets für seine Mätresse wie kein anderer.
Sie sind also mein Geliebter?
Gewiss bin ich das.
Bis jetzt habe ich noch nicht gewusst, dass ich Ihre Mätresse bin.
Seit heute sind Sie es, das ist eine abgemachte Sache.
Durch Sie allein abgemacht?
Natürlich, denn weiß vielleicht ein Kind wie Sie, was ihm Not tut?
Das ist wahr, und ich will Ihnen vertrauen. Beschließen Sie über mich, Sie sind mein Vater.
Das bin ich durch meine Liebe für Sie und den Wunsch, Sie glücklich zu sehen.
Ich danke Ihnen von Herzen für solche Gefühle, aber wirklich, Ihre Mätresse zu sein, das ist doch zu komisch.
Ihre verflossene Tante ist weniger schwer zugänglich.
Ihr Beispiel ist für mich nicht bestimmend.
In diesem Augenblick hörte man Elise mit erhobener Stimme zu ihrem ehemaligen Geliebten sagen:
»Gehen Sie!«
Dieser verließ in der Tat das Zimmer. Sein Freund blieb. Da Elise kein Wort von dem erwähnte, was zwischen ihnen vorgegangen war, so blieb Fanchonette davon überzeugt, dass d'Este ihr die Wahrheit gesagt habe. Sie dachte über seine Vorschläge nach und fand im Grunde nichts dagegen einzuwenden. Nachmittags fand sie Gelegenheit, allein auszugehen. D'Este begegnete ihr und lud sie ein, mit ihm den Jahrmarkt von Saint-Laurent zu besuchen. Er machte ihr verschiedene kleine Geschenke und drang dann so lange mit Bitten in sie, bis sie nachgab und mit ihm zu Nicolet ging. Fanchonette war entzückt von dem, was auf der Bühne vorging. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Sie lachte aus vollem Herzen und gab sich ganz dem Vergnügen hin, obwohl sie von Zeit zu Zeit eine Unruhe empfand, die sie auch d'Este gegenüber ausdrückte. Doch dieser beruhigte sie und gab ihr, obgleich er wusste, dass es nicht wahr sei, zu verstehen, Elise dächte gar nicht an sie, sie sei mit ihrem Geliebten zusammen, und so weiter. Hinter Fanchonette saß ein schon älterer Herr, der gespannt ihr Gespräch belauschte. Er war reich, sah, dass er eine Unschuld vor sich hatte, und nahm sich vor, das Wild dem Studenten abzujagen, den er kannte, dem er selber aber unbekannt war. Als sie hinausgingen, folgte er ihnen und fuhr ihnen nach. Bald verließ der Fiaker, in dem das Pärchen saß, den Boulevard und durchfuhr dann die einsamen Straßen des Marais. In der Nähe der Rue des Rosiers hielt er. D'Este stieg aus, versuchte aber vergeblich, Fanchonette zu überreden, ein Gleiches zu tun. Sie weigerte sich, den Wagen zu verlassen, und gab ziemlich laut ihre Gründe dafür an, so daß der Herr, der ihnen gefolgt war und der seinen Wagen ebenfalls hatte anhalten lassen, alles hören konnte.
»Man würde mich ausschelten«,
hörte er sie sagen.
»Es ist schon sehr spät. Ich kann nicht, ich will nicht.«
»Doch, doch, Sie müssen. Ich will Ihnen nur einen Augenblick meine Wohnung zeigen und Sie nicht lange aufhalten.« Aber Fanchonette blieb fest, und d'Este mußte wieder zu ihr in den Wagen steigen. Man fuhr also weiter, aber kaum hatte man einige 50 Schritte zurückgelegt, als sich trotz dem Gerassel der beiden Wagen Geschrei des jungen Mädchens vernehmen ließ. Der Herr, der sich für Fanchonette interessierte, befahl seinem Kutscher, dem anderen Wagen vorzufahren und ihm dann den Weg zu versperren. Dies getan, stieg er aus und riss begleitet von seinen Leuten die Wagentür des Fiakers auf, um der Dame, die danach zu verlangen schien, seine Hilfe anzubieten. D'Este war sehr unangenehm überrascht und stammelte einige Worte. Fanchonettes Kleider waren in Unordnung. Der Besitzer der Equipage ließ sie in seinen Wagen tragen. Er sagte laut, er wolle sie nach Hause fahren lassen und bat sie, ihre Adresse anzugeben. Man schlug sofort den Weg nach ihrer Wohnung ein, einen ganz anderen, als d'Este genommen hatte. Der Befreier Fanchonettes bezeigte ihr die größte Achtung. Das junge Mädchen erholte sich bald von ihrer Erregung und wollte d'Este rechtfertigen. Ja, sie bat ihren Befreier sogar, sie wieder zu ihm zu bringen, da sie besonders Schlimmes gegen ihn nicht vorbringen könnte. Aber die beiden Wagen waren schon zu weit voneinander entfernt, so daß ihr Wunsch nicht befriedigt werden konnte. Man traf zu Hause ein, wo Elise schon von der größten Unruhe verzehrt wurde. Herr Dick, der Befreier, entschuldigte Franchonette, bevor sie noch ein Wort sagen konnte, und versicherte, dass sie keine Schuld träfe, und dass er sie aus den Händen eines Mannes befreit hätte, gegen den sie sich zu verteidigen gehabt hätte. Das junge Mädchen wollte als reine Unschuld dastehen und wagte daher kein Wort zur Verteidigung des, den Herr Dick mit Namen bezeichnet hatte. Als Elise diesen Namen hörte, stieß sie einen schweren Seufzer aus. Sie sah darin, was gar nicht der Fall war, ein Komplott, sie und alles, was mit ihr zusammenhinge, in den Schmutz zu ziehen. Herr Dick nannte sich, und da fand es sich, dass sie ihn als einen reichen Finanzmann kannte. Sogleich hatte sie Vertrauen zu ihm, erzählte ihm ihre ganze Geschichte und verhehlte ihm auch ihren Verdacht nicht. Herr Dick hatte die beiden im Theater vertraulich beieinander gesehen und konnte daher nicht an irgendwelche Vergewaltigung glauben, doch stellte er sich so, bot den beiden Schönen seinen Schutz an und zog sich erst zurück, nachdem Elise dieses Anerbieten angenommen hatte. Am anderen Morgen hatte Franchonette zufällig den Schmuckgegenstand angelegt, den Dest ihr zum Geschenk gemacht hatte. Elise fragte sie, woher sie ihn hätte, und als sie darüber in Verwirrung geriet, erriet sie die Wahrheit, zumal da sie den Gegenstand schon im Besitze Dests gesehen hatte, und machte Franchonette die lebhaftesten Vorwürfe über ihre Unvorsichtigkeit. Diese, die noch immer an die Fabel Dests über das Verhältnis Elisens zu ihrem Onkel glaubte, erwiderte ihr mit einer Unverschämtheit, die ihr eine Ohrfeige einbrachte. Wütend über diese Zurechtweisung erspähte sie geschickt eine Gelegenheit, wo sie heimlich das Haus verlassen konnte, und eilte dann zu Dest, diesem ihr Leid zu klagen. Der Verführer nutzte diese gute Gelegenheit aus und opferte das junge Mädchen seinen brutalen Gelüsten. Franchonette verließ ihn entehrt. Die Kleine sah ihren Fehltritt ein und war so vernünftig, zu Elise zurückzukehren. Sie bat diese um Verzeihung und erzählte ihr, sie hätte soeben den Schmuck wieder zurückgegeben. Sie hatte ihn in der Tat bei Dest gelassen. Elise, die etwas lebhaft war, aber ein gutes Herz hatte, verzieh ihr und gab darauf dem Mädchen die klarsten Beweise dafür, dass sie die Vorschläge ihres ersten Geliebten, Herrn de R., zurückgewiesen hatte. Sie beschlossen, Herrn Dest nicht mehr zu empfangen und vereinbarten, dass Franchonette jede weitere Beziehung zu ihm abbrechen sollte. Die Heirat Elisens mit Geti, dem Onkel Franchonettens, kam bald darauf zustande. Einige Wochen nach diesem Ereignis zwangen Geschäfte den jungen Ehegatten, eine Reise auf 3 Monate anzutreten. Frau und Nichte blieben allein im Hause. Die Freunde ihres ersten Geliebten hatte Elise nach ihrer Hochzeit nicht mehr empfangen. Dest war also nicht der alleinige Verbannte. Da er das Haus nicht mehr betreten konnte, so lauerte er davor, um eine Gelegenheit zu erspähen, wieder mit Franchonette zusammenzukommen. Das konnte denn auch nicht ausbleiben, und da er einen tiefen Eindruck auf die junge Schöne gemacht hatte, die ihn nur sehr gegen ihren Willen mied, so erreichte er es bald, dass sie wieder in seine Wohnung kam. So wurde die kleine Geti die Mätresse dieses schlechten Menschen, fast ohne es zu merken. Aber auch Herr Dick ließ Franchonette nicht aus den Augen. Er rechnete auf ihren Bruch mit Dest und beeilte sich vorläufig nicht, ihr Anträge zu machen, um sie nicht abzuschrecken. Doch stellte er sich endlich eines Tages in ihrer Wohnung ein, als er sicher war, sie allein anzutreffen. Er war dessen sicher, denn er selbst hatte Elise durch eine Dame seiner Bekanntschaft rufen lassen. »Kennen Sie mich noch, liebes Fräulein?« fragte er sie.
»O ja, mein Herr, Sie sind mein Befreier, und ich werde Sie nie vergessen.«
»Ihre Gefühle, schönes Fräulein, sind mir schmeichelhaft, aber das genügt mir nicht. Sie sind reizend und verdienen ein besseres Schicksal. Ich bin imstande, Ihnen eine glänzende Zukunft zu bieten und stelle von heute ab alles zu Ihrer Verfügung, was Sie sich nur irgendwie wünschen können. Eine schöne Wohnung, Lakaien, Kammerzofen, Equipagen, Pferde. Sollten Sie Ärgernis befürchten, so will ich Ihnen monatlich eine bestimmte Summe für Ihre kleinen Bedürfnisse aussetzen. Sie bleiben bei Ihrer Tante, wir mieten eine Wohnung in der Nähe, wo wir uns sehen werden. Ihre Zofe wird dort wohnen, wir geben sie als ihre Freundin aus, die sie besuchen. Selbst ihre Tante könnte deren Bekanntschaft machen. Kleider, Schmuck, Geld, alles, was Sie wünschen, steht Ihnen nach Belieben zur Verfügung.«
»Mein Herr, ich weiß nicht, Ihre Anerbietungen sind ja glänzend, aber eine Sache wie diese...«
»Ich zeige Ihnen den Weg zur Freude und zum Glück. Heute noch müssen Sie Ihren Entschluss fassen. Wer weiß, wann ich wieder einmal das Glück haben werde, Sie allein zu treffen. Seien Sie vernünftig, liebes Fräulein. Die Zukunft, die ich Ihnen biete, ist glänzend. So etwas wird einem nur einmal im Leben und nur in Ihrem jetzigen Alter geboten. Denken Sie an die schönen Kleider, den Schmuck, die Reichtümer, die ich Ihnen schenken werde, an Theater, Bälle, Vergnügungen aller Art, die Sie sich kosten lassen werden, sobald Ihre Kammerzofe Ihre Tante kennengelernt hat, sofern Sie nicht vorziehen, öffentlich mit mir zu verkehren. In diesem Falle werde ich Sie unter die Schülerinnen der Oper aufnehmen lassen, und dann können Sie auf Ihre Verwandten und auf das, was, wird man dazu sagen, pfeifen.« Fanchonette verfiel in tiefes Nachdenken.
»Im Grund genommen«, dachte sie, »habe ich Dest alles gewährt, der sehr hart mit mir ist, äußerst anspruchsvoll, mich am Gängelbande führt, als ob ich ihm alles verdankte, und der sich offenbar einbildet, ich könne Gott danken, einen so schönen Mann wie ihn, mein zu nennen. Kleider und Schmuck würden mir mehr Relief verleihen, alles würde geheim bleiben. Meine Zofe würde als meine Freundin gelten, ausgezeichnete Idee, die Tante würde nichts erfahren, die Gefahr gewisser unangenehmer Folgen, die mein Verhältnis zu Dest mit sich bringt, bleibt dieselbe, wenn ich auch diesen noch hinzunehme.«
Schließlich sagte sie zu Dick,
»Sie drängen zu sehr, mein Herr, ein Mädchen in meinem Alter entschließt sich nicht so rasch.«
»Mein schönes Kind, tun Sie mir den Gefallen. Und fassen Sie einen schnellen Entschluss, ich werde darüber desto froher und dankbarer sein. Lassen Sie alle Skrupel beiseite und sagen Sie ja, Sie sind nicht reich. Wenn Sie durchaus an eine Heirat denken, so ist der Weg, den ich Ihnen eröffnen will, dazu der sicherste, denn ausgehaltene Frauen sind heute gesuchter als andere. Sie kennen Ihre Nachbarn, den Herrn R.«
»Ja?«
»Nun wohl, die Dame, die sein Haus, seine Börse und sein Herz beherrscht, ist nicht seine Gattin, sondern seine Geliebte, und doch sind sie geehrt, geachtet und gern gesehen. Ihre Tochter, diese impertinente Person, die man lateinisch lernen lässt, um sie ganz unausstehlich zu machen, wird sicher mal einen Edelmann heiraten, ein bürgerlicher würde für sie nicht gut genug sein. Solche Beispiele mögen sie beruhigen, wenn sie aber wollen, kann ich noch 100 andere anführen, wie solche Frauen heiraten gemacht haben, auf die sie niemals hätten hoffen können, wenn sie anständig geblieben wären, und wie sie die Dummköpfe, die sie eingegangen sind, an der Nase führen. Mätressen werden zudem stets, bis in ihr spätestes Alter, wenn sie selbst abstoßend hässlich geworden sind, geehrt und geachtet.« Alle diese Gründe geschickt vorgebracht, bestimmten endlich Fanchonette zuzusagen, und der R. ist schuld an ihrem Verderben, denn sein Betragen hat das junge Mädchen verführt, sich aus Interesse hinzugeben. Sie schlug die Augen nieder und antwortete rot werdend:
»Sie scheinen mir ein ehrlicher Mann zu sein und flößen mir Vertrauen ein, doch muss ich mir die Sache erst noch überlegen, denn sie ist zu wichtig für mich.«
Herr Dick sah, dass sie ihm gehörte. Ein schönes Geschenk, war seine Antwort. Er sagte, dass eine Wohnung vom nächsten Tage an in der Rue de Anglais bereitstehen würde, in einem Hause, das er ihr näher bezeichnete. Er bat sie, sich dort einzufinden, damit er sie ihr übergeben könne.